Berlin-Baku.
Unsere ambitionierte Fahrradreise.
So, los geht's mit der letzten, jetzt wahrscheinlich wirklich letzten Folge.
Außer Jan macht noch ein weiteres Podcast-Projekt daraus. Aber unsere Radreise ist nun endgültig zu Ende und eigentlich können wir auch gar nicht mehr viel dann über die Radreise berichten.
Also wahrscheinlich in der Folge jetzt soll es um unsere letzten 5 Tage in Italien gehen.
Ja, also
5, 6.
Und vielleicht auch so ein bisschen, wie das dann war, nach Deutschland reinzukommen. Aber nur so ein bisschen. Und ja, wir werden uns am Ende dann auch nochmal von euch länger verabschieden, denke ich. An andere treuen Fans, die länger bis zum Ende. Nein, die bis zum Ende durchgehalten haben. Ja. Also wir haben das letzte Mal damit aufgehört, dass wir mit der Fähre in Italien angekommen sind. Wir sind nach Ancona gefahren und wir hatten da, also es war so ein bisschen witzig, wir hatten eine Unterkunft gebucht dann. Und bei dieser Unterkunft hieß es, es sei mit Frühstück. Und wir waren dann, also ich war davon ausgegangen, dass es ein Hotel sei, aber es war einfach ein ganz in so einem normalen Wohnhaus, sodass da wurden einzelne Zimmer vermietet und da hat aber niemand von den Vermietern gewohnt. Das war schon mal so ein bisschen englisch. Und dann haben wir aber gesehen, so ja, irgendwie Frühstück ist halt auch schon vorbereitet, aber jetzt also für Zero-Waste-Leute zum Weghören, es war alles einzeln in Plastik verpackt und alles süß. Also es gab irgendwie so ganz viel einzeln verpackten Kuchen und Kekse und solchen Kram, Nutella. Aber und Kaffee konnte man auch mit so einer Nespresso-Maschine sich machen. Und ja, also wir können noch mehr, also das italienische Frühstück hat uns vor allem am Anfang überhaupt nicht zugesagt, dass es wirklich besteht oft aus Keksen und Kuchen, was für einen Radler leider nicht ausreichend ist für die Energiezufuhr. Haferflocken war, wir haben es halt mehrfach versucht, wir haben keine Haferflocken jemals bekommen. Wir haben
es also es war, glaube ich, das erste Land, wo es wirklich unmöglich war, Haferflocken im normalen Supermarkt zu finden.
Und wir waren in verschiedenen Supermärkten.
Von sogar bei den deutschen Supermärkten, selbst im Lidl, wo es alles gibt. Ja, gab es keine Haferflocken.
Also pure Haferflocken.
Es gab dann so Früchte-Müsli, sowas gab es dann doch, ja.
Ja, wir haben es sehr vermisst. In Georgien und Aserbaidschan gab es ja diese unglaublichen Haferflocken, überhaupt Getreideflockenvielfalt. Und ja, dann in Italien gar nichts mehr.
Aber jetzt sind wir zurück, zum Glück wieder zurück in Deutschland.
Ja, wir wollen jetzt nicht zu viel rumjammern. Was wir auch in Italien gleich gemacht haben, wir haben euch ja in der letzten Folge erzählt, dass unser Benzin ausgegangen ist und wir brauchen dafür nicht normales Benzin von der Tankstelle. Man kann es nehmen, aber das ist nicht so rein und deswegen ist es besser, eher Reinigungsbenzin zu kaufen. Und da hatten wir dann in Italien im Supermarkt, das konnte man tatsächlich auch in kleineren Supermärkten finden, uns ein neues Benzin gekauft und haben es dann auch gleich verwendet. Ja, also wir können es euch. Also genau, wir haben noch die Kategorien, die haben wir ganz vergessen. Jan, du musst mich fragen.
Ja, also Kilometer in Italien an 4 Reisetagen.
238 Kilometer, falls ich mich nicht verrechnet habe.
Höhenmeter?
Ungefähr 930 Höhenmeter. Insgesamt sind wir dann knapp 5700 Kilometer gefahren. Wir dann halt in Bologna und in München auch nochmal ordentlich viel vom Fahrrad gefahren sind.
Ja, und in Chios sind wir auch mit dem Fahrrad. Stimmt. Ich denke mal, 6000 Kilometer haben wir wahrscheinlich insgesamt zurückgelegt auf der Reise, falls mal mich jemand fragt.
wir können auch noch aufklären, wie schwer unser Gewicht war. Das haben wir jetzt nämlich endlich mal abgewogen.
Naja, aber auch wieder nicht so richtig, leider.
Hä, wieso? Also ich habe ungefähr 18 Kilo ohne Flaschen, also die Flaschen im Leergewicht, das wären halt vielleicht nochmal ein bisschen mehr, 18,3 oder so. Bei Jan waren es 16 Kilogramm, aber da war fast kein Essen mehr drin. Also Jan hat immer das Essen transportiert, da ist da nochmal ein bisschen was mehr dazugekommen. Also waren wir beide unter 20 Kilo.
Ist jetzt natürlich exklusive Fahrrad.
Natürlich exklusive Fahrrad. Und also so im Vergleich, wir wissen von anderen Leuten, also gerade Alleinreisende haben schon noch oft schwereres Gepäck, was logisch ist, weil sie ja das nicht verteilen können, wie wir.
Weißt du irgendeine Angabe zum Vergleich?
Alex hatte irgendwie was dazu gesagt. Ich glaube, bei ihm war es schwierig, da unter 20 Kilo zu bleiben. Oder ich weiß nicht, vielleicht konnte er auch 23 Kilo, also er musste das ja wiegen für seinen Flug.
Ja, aber er hat das doch mit dem Fahrrad zusammen.
Nee, er hatte das, glaube ich, extra gewogen. Auf jeden Fall wusste er ganz genau. Ich glaube, bei ihm waren es so 25 Kilo, was er hatte. Ja, also wir sind eher wenig bepackt gewesen im Vergleich, aber das ist halt vielleicht, also jetzt nicht unbedingt der Maßstab. Für normalen Menschen ist es ziemlich viel Gepäck, wenn man halt normalerweise nur mit einem Rucksack oder in einer Fahrradtasche Fahrrad fährt. So, jetzt aber, also wie wir dann losgefahren sind aus Ancona.
Ich muss kurz nochmal eine kleine Anmerkung machen, weil ich gerade irgendwie so ein bisschen verwirrt war. Und zwar, um vorzugreifen, wir sind nochmal im Zwischenstopp in München jetzt nach Hannover gefahren. Und in München haben wir Steffi und Matthias getroffen, mit denen wir auch ein Stück am Donauradweg geradelt sind. Und gerade mit Steffi haben wir relativ viel Zeit verbracht und ihr relativ viele Geschichten von der Reise erzählt, so ein bisschen den Podcast im Schnelldurchlauf, weil sie, glaube ich, irgendwann ausgestiegen ist aus dem Podcast. Und so bei manchen Sachen, die Charlotte jetzt eben erzählt hat, dachte ich halt so kurzzeitig so, ja, die haben wir doch aber schon im Podcast erzählt.
Nein, wir haben
aber wir haben sie halt Steffi erzählt.
Wir haben im Podcast nichts über Italien erzählt.
Genau, deswegen muss ich mich gerade mal so ein bisschen nochmal hier sammeln, was ja, wir schon im Podcast erzählt haben und was wir noch nicht erzählt haben.
Ja, also wir sind aus Ancona losgefahren und wir können kurz was zu unserer Route sagen. Also wir sind von Ancona nach Rimini gefahren und von Rimini aus dann landeinwärts bis Bologna. Das war also unsere grobe Route und wir hatten halt auch schon, also wir haben uns nicht lange mit Routenplanung beschäftigt. Wir haben einfach nur gesehen, ach ja, da fahren, also es gibt einmal eine Autobahn, auf der wir natürlich nicht fahren dürfen, auch nicht in Italien. Parallel dazu verläuft aber die alte Bundesstraße eigentlich auch immer in Wassernähe und das hatten wir auch schon in Griechenland von Athen nach Patras gemacht, dass wir dieser alten Bundesstraße gefolgt waren, auch, die auch im Wasser verlief und wir, also ihr werdet wahrscheinlich unseren letzten Podcast gehört haben und in Griechenland hat es uns ausgezeichnet gefallen, es war wunderschön, es war auch wenig Verkehr, man war wirklich viel direkt am Wasser. In Italien war das leider nicht so. Erstens ist Italien schon noch irgendwie dichter besiedelt, auf jeden Fall da, wo wir waren. Irgendwie war super viel Verkehr auch auf der Bundesstraße. Man ist dann auch eigentlich immer parallel von irgendwie Zugschienen gefahren. Und man war zwar irgendwie in Wassernähe, aber auch nicht immer direkt am Wasser.
Man ist gerne mal so eingebuchtet gewesen zwischen Straße und Schienen.
Ja, das war dann überhaupt nicht schön. Der erste Tag hat auch war schlechtes Wetter. Es war ein bisschen also schlechtes Wetter ist übertrieben. Es war bewölkt. Wir waren ein bisschen sonnenverwöhnt aus Griechenland.
Damals war eigentlich noch gutes Wetter, wenn wir so drüber nachdenken, wo wir jetzt wirklich im deutschen Herbst so richtig angekommen sind.
Ja, aber da war das dann erstmal so, schlechtes Wetter. Wir waren so ein bisschen pissig, so wegen dem Frühstück, dann wegen der Straße.
Wir waren noch super langsam an dem Tag. Also wir sind dann an dem Tag wirklich nur 41 Kilometer gefahren. Es war Gegenwind noch und es gab dann noch so eine, wir sind halt später gestartet, es gab noch so ein Thema Zugticketkauf.
Ja.
Wollen wir das jetzt, also das will, will ich aber komplett am Stück erzählen.
Genau, das dann. Können wir komplett am Stück erzählen. Gut,
die möchte ich erzählen, die Geschichte.
Ja, dann schieß los. Es geht um den Zugticketkauf Bologna-München mit dem Fahrrad.
Also beziehungsweise oder halt Bologna-Hannover auch.
Nee, aber es ging vor allem um Bologna. Ist egal, Bologna-München. Jan, schieß los.
Also ich hatte mich dann schon mal informiert, wie man, oder wir hatten jetzt halt geguckt, wie man von Bologna eben nach Deutschland kommt. Und wir hatten uns überhaupt entschieden, nach Bologna zu fahren, weil es da einen direkten Eurocity von Bologna eben direkt nach München gibt mit Fahrradmitnahme. So, dann habe ich erstmal in der DB Navigator App geguckt. Da kann man natürlich kein Fahrradticket buchen. Da kann man auch überhaupt keine Fahrradtickets buchen. Auch nicht für innerdeutsche Verbindungen. Dann habe ich aber herausgefunden, dass man auf der DB Online Seite zumindest diese Fahrradtickets für innerdeutsche Verbindungen buchen kann. Da gab es dann aber auch eine Fehlermeldung für die Fahrt Bologna-München. Und so, das ist halt dann auch jetzt nicht so ganz konkret, was sie da schreiben, aber im Grunde, was da stand, ist, naja, man muss es dann persönlich in so einem DB-Reisezentrum oder halt eben im Ausland dann entsprechend kaufen. Dann war es halt dann noch das Thema, dass die Züge ja oft deutlich günstiger sind, wenn man einen Sparpreis bucht. Und deswegen wollten wir halt den Zug auch gerne einigermaßen frühzeitig buchen, weil der, glaube ich, im Flexpreis auch irgendwie gleich wieder 120 Euro pro Person oder sowas gekostet hätte. Oder 100 oder was, irgendwie viel. Und dann war der Bahnhof Ancona auch direkt bei uns auf dem Weg, da habe ich mich dann in die Schlange angestellt und wollte eigentlich nur das Fahrradticket haben, weil das normale Ticket konnte ich auch über die DB-App buchen. Naja, der Mann konnte schon mal gut Englisch, was mich schon mal überrascht hatte.
Weil es in Italien, kurzer Einschub, nicht so selbstverständlich ist wie in Griechenland, dass die Leute gutes Englisch sprechen.
Und der hat mir dann erklärt, ja, also er könnte mir ein Ticket für den Zug verkaufen, aber kein Fahrradticket, weil das irgendwie nur über die Deutsche Bahn läuft und er nicht Zugriff zu dem Buchungssystem hat. Ich habe ich gefragt, naja, wie soll ich es denn machen? Ja, also ich könnte das Ticket entweder in Deutschland kaufen, so, ja, gut, das hilft mir jetzt nicht so viel, oder am DB-Reisezentrum in Bologna. Na gut, war ja auch nicht mit zu diskutieren mit dem, wenn er da keinen Zugriff drauf hat. Dann haben wir halt gesagt, gut, dann kaufen wir es halt erst in Bologna, dann kriegen wir halt keinen Sparpreis. Das ist jetzt auch irgendwie egal. Und dann sind wir nach Bologna gefahren, als allererstes zum Bahnhof. Und da hieß es dann, da gab es erstmal überhaupt kein DB-Reisezentrum. Hätte mich exakt auch ziemlich gewundert, wenn es dann DB-Reisezentrum gegeben hätte. Weil es ja irgendwie zwei Züge, glaube ich, eben am Tag gibt, die halt nach Deutschland gehen. Ja, dann haben wir einfach uns da normal da so eine Wartenummer gezogen für den normalen Ticketkauf. Dann gab es da noch so mobile Berater, die uns dann irgendwann, nachdem wir schon eine Viertelstunde gewartet hatten, dann angesprochen hatten. Ja, eben Fahrradticket da für diesen Zug. Ja, sie glaubt, dass sie das nicht verkaufen können. Das geht nur über die Deutsche Bahn. Ja, und wie komme ich jetzt zur Deutschen Bahn? Ja, hier jetzt nicht. sie fragt mal ihren Chef, was in dem Fall zu tun ist. Dann ist sie dann losgegangen, dann zu ihrem Chef und meinte, ja, also sie können das nicht verkaufen. Man soll einfach einsteigen in den Zug und sich dann da beim Personal melden und sich dann so ein Ticket kaufen. Und
das haben wir dann natürlich auch
gemacht. Ja, also man muss halt sagen, wir sind ja Ende Oktober gefahren. Und Ende Oktober ist immer, irgendwie mitten in der Woche sind die Chancen auch ganz gut, dass halt dieser Fahrradwagen nicht ausgebucht ist. Ich weiß jetzt aber nicht, was jetzt das Vorgehen jetzt im Sommer gewesen wäre oder wenn da jetzt irgendwie die Tickets ausgebucht worden wären. Ich habe aber lustigerweise, das war letztlich ein Zug, der in Kooperation von der Deutschen Bahn und der Österreichischen Bahn betrieben worden ist. Und ich glaube, auf der Internetseite von der Österreichischen Bahn wäre es tatsächlich möglich gewesen, einen Zug zu buchen. Ich hatte das jetzt alles im Nachhinein nochmal nachvollzogen und da konnte man irgendwie Fahrrad eingeben. Das war dann aber wiederum nochmal teurer irgendwie als bei der Deutschen Bahn. Ja. Da gab es gar keine Sparpreise, glaube ich.
Aber dann vielleicht auch noch interessant, wie das dann tatsächlich ablief. Also wir sind dann eingestiegen. Erstmal muss man dazu sagen, es war eben ein österreichischer Zug und daher nicht wie in Deutschland üblich, dass es einen Fahrradwagen gibt, wo man seine Fahrräder alle gesammelt reinstellt, sondern dass jeder Wagen hatte vorne und hinten jeweils exakt einen Fahrradstellplatz.
Sehr praktisch, um gemeinsam ein- und auszusteigen mit seinem Gepäck und sich ein bisschen gegenseitig zu helfen.
Ja, das war schon mal so ein bisschen nervig, aber wir konnten in Bologna in Ruhe einsteigen. Das war überhaupt kein Problem. In München sind wir nicht am Hauptbahnhof, sondern München-Ost ausgestiegen. Das war ein bisschen stressig, aber wir haben alles gut geschafft. Dann saßen wir da drin und dann irgendwann kam die italienische Schaffnerin und hat dann auch sofort erkannt, dass es unsere Fahrräder sind. Logisch, so wie wir mit unseren Fahrradtaschen. Und hat dann irgendwie ewig im System da irgendwie rumgeklickt, wollte uns da diese Fahrradtickets verkaufen. Und dann hat sie auch nochmal mit ihrem Chef telefonieren müssen. Das war offensichtlich dann doch nicht so vorgesehen. Und dann hat sie uns dann normale Tickets, die haben wir 10 Euro pro Fahrrad.
Was sind nicht normale Tickets? Sie hat einfach nur 10 Euro in ihr Ding da eingegeben, in ihr Buchungs-, was auch immer. Und dann per Hand Bici draufgeschrieben, also italienisch für Fahrrad.
Ja, es hat dann 10 Euro pro Fahrrad gekostet. Aber es war relativ, also weil es eben kein voll besetzter Zug war, war es dann recht stressfrei. Aber ja, ich weiß auch nicht, die Deutsche Bahn sollte da mal dringend ihre Buchungssysteme überarbeiten. Also ich möchte mich jetzt nicht über die Deutsche Bahn auslassen. Ihr wisst alle, was es da ein paar Probleme gibt. So viel dazu. Deswegen sind wir in Ancona auch erst später losgekommen.
Und da waren wir schon irgendwie, sind wir in Italien nicht so gut gestartet. Mhm. So, also irgendwie gab es so viele so kleine Dinge, die uns irgendwie gestört haben. Irgendwie so.
Ja,
ich weiß, unter anderem diese Zuggeschichte, Gegenwind, diese Strecken dann.
Ah, das war halt einfach hässlich.
Dass also man kann keine Haferflocken im Supermarkt gab.
Man muss halt auch wirklich dazu sagen, die italienische Adriaküste, also da, wo wir langgefahren sind, die war halt einfach nicht so schön, wie wir es erwartet hatten. Wir hatten irgendwie das so ein bisschen in Griechenland am Kopf, wo man halt direkt am Wasser fährt und man ist ab und zu in irgendwelchen Orten und es ist eigentlich immer hübsch und also wirklich immer hübsch. Und in Italien ist es leider überhaupt nicht so. Erstens war es sehr flach, was jetzt gar nicht unbedingt nachteilhaft ist, aber so ungefähr jedes freie Stück war zugebaut mit wirklich, wirklich hässlichen Hotels.
Oder mit einem Campingplatz, der geschlossen hatte.
Ja, aber diese Campingplätze sahen auch alle überhaupt nicht einladend aus. Teilweise waren es auch einfach nur Parkplätze, wo ich mich
auch... Ist halt auch wieder dann immer irgendwo zwischen Straße und Zugschienen gewesen.
Ja, aber es ich weiß nicht, so natürlich Oktober war halt, die Saison war vorüber. In Griechenland waren wir noch in der Nachsaison. In Italien war die Saison vorüber und wir wissen nicht, wie es in der Hochsaison aussieht, aber ich stelle es mir nicht so einladend vor. Ich möchte jetzt hier niemandem zu nahe treten, der da gerne Urlaub macht, aber uns hat das nicht so gut gefallen. Die Hotels sind wirklich hässlich. Also das sind vor allem irgendwie so Betonklötze ohne Dach, mit Balkon, alle sehen gleich aus und es ist wirklich ein Hotel nach dem anderen. Und man fährt stundenlang an der Küste entlang und es hört überhaupt nicht auf. Und dann sind da irgendwelche Strandbuden, alles geschlossen und der Strand sieht auch nicht schön aus, es sind keine Wellen, es ist irgendwie, es ist, zieht sich ewig hin, keine Buchten, keine Steilküste oder irgendwas Interessantes. Sieht super langweilig aus.
Vielleicht kann ja mal jemand, wenn mal jemand im Sommer mal Urlaub gemacht hat, uns mal da so ein Foto schicken, wie es da so aussieht. Weil also dieses Ausgestorbene war halt irgendwie jetzt nicht ganz so nett, aber ich dachte dann auch, dann so im Sommer muss es ja schrecklich sein, weil es halt auch so eng an eng irgendwie ist. Vielleicht haben wir da auch den Trick irgendwie verpasst. Aber
es war wirklich der erste Tag, da haben wir uns auch nicht reingesteigert, aber es wurde dann auch schöner. Und wir können dann auch berichten, was dann schöner wurde. Zum ersten.
Ja, vielleicht nochmal kurz was zur Architektur von den Gebäuden. Also das, der Charlotte hatte dann bei Wikipedia auch nachgelesen, zumindest zu Rimini. Ah, ja. Dass, glaube ich, in den 60er, 70er Jahren, dass so, da so der Massenbadetourismus angefangen hat.
Auch der Deutschen.
Sehr viel für Deutsche. Damals konnte man ja noch nicht so günstig fliegen, deswegen musste man irgendwo hin, wo man einigermaßen zügig irgendwie mit dem Zug oder Bus oder Auto hinkommt. Und das ist dann eben da beispielsweise Rimini, aber eben diese ganze Küste, glaube ich, gewesen. Und so ist das halt dann eben da so günstiger 70er Jahre Bau.
Ja.
Alles.
Ja, wirklich hässlich.
Und dadurch sind halt die Sachen jetzt halt auch viele schon eher so ein bisschen runtergekommen. Und jetzt kommen halt, weiß irgendwie glaube ich, es kommen auch gar nicht mehr so viele da jetzt hin.
Aber ich glaube schon, dass, also wir hatten dann auch, wie gesagt, auch wieder auf Wikipedia gelesen, dass es halt vor allem bei einheimischen Touristen, was mich ein bisschen wundert, und bei Russen beliebt ist im Sommer. Aber dazu können wir nichts sagen, weil wir nicht im Sommer da waren, sondern Ende Oktober. Genau, also der Tag war dann auch bei uns nach knapp 40 Kilometern zu Ende. Wir waren echt ein bisschen genervt. Und dann, also man muss dazu sagen, dass in Italien Wohnmobilfahren sehr beliebt ist. Ich würde fast sagen, beliebter als in Deutschland. Wir haben extrem viele Wohnmobile gesehen. In Griechenland waren das immer Deutsche oder Franzosen. Und in Italien waren es eigentlich immer italienische Autos.
Und es gab da auch mindestens dreimal, haben wir, glaube ich, auch so Verkaufsorte für Wohnmobile gesehen.
Oder mehr. Also es ist wirklich, wirklich oft haben wir Wohnmobile, also auch dann Campingplätze, die geschlossen waren zum Großteil. Aber nicht alle. Und halt eben Wohnmobile unterwegs waren gesehen. Und da stand dann irgendwie am Straßenrand, standen sogar drei Wohnmobile, so ein bisschen mit Abstand. Es war auch direkt an der Küste, auch direkt an, also auf der anderen Seite der Straße lief wieder die Bahnschiene. Und dann haben wir die aus dem italienischen Wohnmobil angesprochen, ob das okay wäre, wenn wir neben dran. Da konnte man sich so ein bisschen hinter so eine Hecke stellen, ob wir da unser Zelt aufstellen können, ob das okay sei. Und man, ja, ist kein Problem, bleibt da, sie schlafen auch hier. Und das hat uns ein bisschen beruhigt, weil man bei Wohnmobilfahrern ja nie weiß, ob sie nicht vielleicht doch noch um 20 Uhr wegfahren. Die waren auch die ganze Nacht da und wir waren dann auch in der Nähe vom Wasser und das war eigentlich war ganz okay. Es war ab und zu ein bisschen laut wegen den Zügen, da sind natürlich auch Güterzüge in der Nacht gefahren, aber wir haben eigentlich erstaunlich gut geschlafen.
Ja, bei sowas gewöhnt man sich ja auch dran und irgendwie, wenn man weiß, es ist irgendwie ein Geräusch, was jetzt einen nicht so unmittelbar quasi gefährlich werden kann.
Ja, man kann das ausblenden. Also ich finde Stimmen oft eigentlich am unangenehmsten, weil man dann nicht weiß, was die Menschen machen, wo sie hingehen, ob sie nicht vielleicht doch zum Zelt kommen. Und bei einem Zug weiß man ja genau, der kann nichts machen.
Ja, und das war das Gute, dadurch, dass halt die Küste doch einigermaßen ausgestorben war.
Ja.
Also es waren schon auch Leute unterwegs, das haben uns auch garantiert unser Zelt auch Leute gesehen. Aber
es war ja auch
irgendwie, da waren ja eh überall Campingplätze. Dann hat man halt jetzt dann nicht auf dem Campingplatz gestanden, sondern auf der Wiese daneben.
Die Campingplätze waren ja zu. Wir hatten ja, konnten ja auch wirklich sagen, so, ja, wir wären ja auch auf dem Campingplatz gegangen, aber sie waren geschlossen. Und wir standen hinter einer Hecke, also wir waren jetzt nicht total auf dem Präsentierteller. Der einzige Nachteil war bloß, also es natürlich Ende Oktober, es wird früh dunkel, das ist auch ein großer Nachteil. Also
wir sind da um 3:30 haben wir uns da und das war noch vor der Zeitumstellung.
Ja, also aber da konnten wir dann schon noch im Hellen kochen, das war noch ganz gut. Aber ein zweiter Nachteil, den wir auch beim zweiten Mal Zelten in Italien später nochmal hatten, war, dass wir aufgewacht sind und das Zelt komplett nass war und gar nicht wegen Regen, sondern wegen Tau. Es ist dann auch viel schwerer und wir sind dann erstmal ein paar Kilometer dann am nächsten Morgen gefahren und dann, das kommt jetzt zu dem, wo es schöner ist, also es gibt dann an der Küste gibt es halt historisch gewachsene Orte, die dann auch also von normalen Menschen bewohnt sind, auch in der Nichtsaison. Und da haben wir dann in Pesaro dann ein zweites Frühstück eingenommen, wir saßen direkt am Strand und haben da erstmal unser Zelt getrocknet, Cappuccino getrunken und Schokocroissant gegessen.
Was das Einzige ist, was in Italien irgendwie wirklich günstig ist, so ja. Dieses sich dann Kaffee oder ein Cappuccino holen und so ein Süßteilchen, kostet halt oft für ein Cappuccino, wenn man ihn sich an der Bar holt, irgendwie
nicht mehr als
1,50 und so ein süßes Teilchen oft irgendwie knapp mehr als 1 Euro. Und da kann man also ganz entspannt sich mit 2 Leuten hinsetzen und Cappuccino und Süßteilchen. Das kann man auch 2-mal am Tag machen, wenn man Lust drauf hat. Und alles andere ist aber wirklich dann auch, naja, also jetzt im Vergleich zu Deutschland halt auch nicht teurer. Aber also gerade mit den, also Essen gehen finde ich es tatsächlich schon ein bisschen teurer, glaube ich.
Aber Unterkünfte war für uns erstmal so ein
Schock. Ja, und Unterkünfte. Also auch so um die 60 Euro hätte man eigentlich überall da, wo wir waren, halt was gefunden, ne? Aber es ist halt schon deutlich mehr, einfach was wir halt sonst ausgegeben haben. Deswegen war halt unsere Zeltmotivation auch dann eher ein bisschen größer.
Von die Wildzeltmotivation. Ja, was man dann auch noch sagen, also so dass wir waren, das war dann an einem Samstag und wir hatten halt schon vorher, fing das an, dass plötzlich Radwege aufgetaucht sind. Vorher, also wir sind monatelang quasi ohne Radwege gefahren oder es war dann in Batumi gab es einen Radweg irgendwie direkt an der Promenade entlang, aber das ist für mich kein richtiger Radweg, der irgendwas verbindet. Das ist ein Radweg, an dem man da spazieren fahren kann. Aber in Italien, also gerade dann so um Pesaro, Fano rum, fing das an, dass es richtig Radwege gab, die Orte miteinander verbunden haben und erst dachte ich, ja, das machen die halt nur so, um sich dann Fahrradstadt nennen zu können. Aber wir haben richtig, richtig viele Leute auf dem Fahrrad gesehen. Da gibt es verschiedene. Es gibt die Rennradler, die sind auch sehr viel auf den Bundesstraßen unterwegs. Eigentlich nur Männer.
Ja, gab auch einige
Frauen. Gab einige Frauen, aber
ist jetzt nicht so nur Männer, wie wenn man sagt, im türkischen Teehaus nur Männer, sondern das sind halt Gruppen, da sind vor allem Männer, aber da findet man auch mal eine Frau mit drin. Meine das Frau, ist jetzt ja. Nicht so verboten, da als Frau mitzufahren. Nein. Aber unerwünscht, sondern ich glaube eher unüblich.
Unüblich ist es. Eben, ja, ein männlich dominierter Sport.
Aber also Rennradfahrer gab es echt deutlich mehr auch als in Deutschland. Ja, richtig, also richtig oft viel. So in so Grüppchen, auch so 12 Leute unterwegs, da alle wie so Windschatten, oft halt auch so das gleiche Trikot wie so ein Verein oder sowas. Ja, und da waren wir dann schon da, also gerade wenn man mal auf der Straße gefahren ist, schon da Exoten mit unseren Täschchen da.
Und dann gab es natürlich auch noch die anderen, die man auch in Deutschland natürlich findet, dass die gemütlich irgendwie einen Samstagsausflug machen, teilweise als Familie oder als Paar oder irgendwie, weiß ich nicht, direkt. Aber dann, und dann in den Städten jeweils gab es dann auch Leute, die einfach nur von A nach B gefahren sind. Also wir können jetzt keine Aussagen über ganz Italien treffen, sondern nur da, wo wir gefahren sind. Aber das war wirklich erstmal so, man konnte sich daran gewöhnen, wie das wieder ist, in Deutschland zu sein, wo es halt ganz normal ist, mit dem Fahrrad sich zu bewegen. Das war eigentlich sehr nett, aber wir waren dann schon auch manchmal ein bisschen genervt, weil die Radwege dann nicht ganz so gut waren wie die Straße, also vom Asphalt her, oder man war dann doch recht eng mit den Fußgängern zusammen. Also manchmal haben wir uns auch geweigert, die Radwege zu benutzen. Also es war schon irgendwie nett, wieder in so einer Kultur sich zu befinden, wo Fahrrad gefahren wird, wo man nicht so auffällt. Natürlich war dann auch, also man wurde nicht mehr begrüßend behupt oder irgendwie so, das fiel dann auch alles weg. Man war nicht mehr so exotisch. Aber es hat ja auch seine angenehmen Vorteile, also dass man da irgendwie dann sein Fahrrad abstellen kann, wo man eben möchte, weil es dann eben auch andere Fahrradplätze gibt, das überhaupt vorgesehen ist. Natürlich gab es dann auch plötzlich wieder dieses unangenehme Schild, Fahrrad verboten, das man irgendwie natürlich in Aserbaidschan nicht sieht, wenn kaum jemand auf dem Fahrrad unterwegs ist, dann kommt man ja gar nicht auf die Idee, dass man irgendwo auf irgendeiner Straße Fahrrad verbieten sollte. Ja, genau, also diese kleinen Städte, die haben uns dann ganz gut gefallen. Und dann, als wir dann nach unserer Kaffeepause weitergefahren waren, unser Zelt war dann auch mittlerweile komplett getrocknet, das ging schnell, hat Jan auf der Karte gesehen, da waren lauter Fahrrad-Highlights eingezeichnet. Mhm. Wenn wir von Pesaro nach Rimini die Panoramastraße nehmen und die ging dann in Serpentin die Küste entlang, also war wunderschön, da waren super viele Motorradfahrer und andere Radler, also vor allem Rennradler unterwegs.
Dafür aber keine Autofahrer oder extrem wenig?
Extrem wenig. Und ja, so falls ihr da mal irgendwie in der Gegend sein solltet, das ist keine lange Strecke, waren vielleicht 30 Kilometer, 40.
Höchstens.
Ein paar Höhenmeter, aber also so locker machbar, für mich auf jeden Fall. Und
halt, für mich auch.
Ja, ich würde nur sagen, vielleicht für jemanden, der untrainiert ist, der nicht vorher gerade irgendwie 5000 Kilometer
fahren. Nee, aber es war wirklich so, das ging ja da so in Serpentinen hoch. Und es war halt so, dass ich dachte, ja, in Aserbaidschan hätten sie ja einfach keine Serpentinen gebaut, sondern gerade den Berg hoch, und auch das wäre wahrscheinlich gerade noch gegangen. Also das war schon eine sehr entspannte Steigung, irgendwie dann 4% oder sowas.
Ja, also es war wirklich sehr schön. Ich stelle mir vor, dass es in der Hochsaison auch voller ist. Da waren nämlich dann auch so Schilder mit Staugefahr Richtung Rimini. Die hießen dann, also lustigerweise, war lustig übersetzt, dann hieß es, wurde vor dem Touristic Train gewarnt, aber es sah aus wie Stau auf dem Schild. Ja, dann sind wir eben nach Rimini runter dann gefahren. Nachdem es da so schön war, an dieser Küste, war also an dieser Steilküste, diese Panoramastraße, war natürlich dann runter in Rimini die Küste wieder so zugebaut, wie wir das vorher schon beschrieben haben. Und wir waren schon wieder so richtig genervt. Und so, aber wir haben dann festgestellt, es wurde dann, war schon irgendwie 3 oder 4, es wird ja dann auch recht bald dunkel. Und wir hatten uns dann auch überlegt, dass wir die weitere Strecke bis Bologna in 2 Tagen uns aufteilen wollen. Das ist, also es waren noch 120 oder so Kilometer.
Ja, irgendwie so.
Und wir dachten, es ist dann entspannter. Es hat dann auch mit unseren Plänen in München besser gepasst. Und dann haben wir uns, hat Jan mal geguckt, was es denn so für Hotels in Rimini gibt.
Und da gibt es halt tatsächlich nochmal günstiger im Vergleich zu überall anders, weil da halt eben die ganze Strandpromenade halt voll gebombt ist mit diesen 70er-Jahre-Klötzen. Und also das günstigste, glaube ich, was man bekommen konnte, was sogar noch okay bewertet war, war irgendein Hotel für 28 Euro inklusive Frühstück, Doppelzimmer. Aber wir haben uns hier für die richtige Luxusvariante entschieden, das Hotel Benghazi. Ja.
Da war ich mich nicht eingekriegt bei dem Namen. Also, das war in der Benghazi-Straße, aber trotzdem so, das, kann man genauso gut sein Hotel Kabul oder Hotel Raqqa nennen. Also, weiß ich auch nicht. Es hatte halt wirklich gar nichts mit der libyschen Stadt weiter zu tun.
Nee, glücklicherweise nicht.
War nicht
es gab auch kein libysches Frühstück, sondern es gab italienisches Frühstück mit europäischen Einflüssen.
Ja, also es gab
war ein nicht extrem nur gutes Frühstück, so richtig mit. Man kann sich sein Omelett braten lassen und es gibt frischen Cappuccino und es gibt Müsli mit Obst. Das war schon, also dafür, dass das ja doch eigentlich ein ziemlich günstiges Hotel war, war das ganz erfreulich, dieses Frühstück im Hotel Benghazi.
Es gab natürlich auch, also bestimmt 20 Sorten Kekse und 10 Sorten Kuchen, aber man muss das ja nicht alles frühstücken. Ja, aber dann hat uns Rimini eigentlich ziemlich überrascht. Wir hatten ja dann noch ziemlich viel Zeit. Es war ja recht früh, als wir ankamen. Und dann sind wir in das richtige Stadtzentrum gegangen, was natürlich nicht an der Strandpromenade liegt. Und das war voll beeindruckend. Also das war erstens ziemlich groß, zweitens ziemlich alt und mit so vielen repräsentierbaren Gebäuden, also sehr groß. Also irgendwie großer
Marktplatz. Einfach so eine normale, mittelgroße italienische Stadt.
Ja, aber irgendwie dann doch recht bombastisch von den Gebäuden.
Hm.
Und ja, natürlich überall, also ich kenne Italien wirklich nicht, kann ich dazu sagen. Für mich war das dann einfach so eine Überraschung, dann über diese Feinkostläden zu sehen oder überhaupt das, also war das Gefühl, dass gerade Norditalien, wo wir, oder ich weiß nicht, ob Rimini noch zu Norditalien zählt, aber dass dort gerne viel Geld für gutes Essen ausgegeben wird, aber nicht nur für gutes Essen, sondern auch viel für gute Kleidung. Also gerade auch in Bologna hat man super viel so maßgeschneiderte Sachen und man konnte super viel so wirklich edle Sachen kaufen. Super teuer, aber man hat das Gefühl, ja, es ist sehr wichtig, dass das alles irgendwie schön und wertig ist. Das hat mich überrascht, weil ich das vorher nicht so kannte. Aber naja, es ist auch, entspricht auch dem Klischee von Italien, muss man auch dazu sagen. Ja, wir haben dann
in einer Schnapskneipe Pizza gegessen.
Wo erstaunlich viele Menschen mit ihren Kindern waren.
Stimmt, das ist eigentlich tatsächlich immer lustig gewesen. Das habe ich mir nicht notiert, aber also wir sind da halt hingekommen und wir wollten halt, eigentlich wollten wir Pizza essen gehen. Und dann haben wir da irgendwie dann einen Laden gesehen, wo auch irgendwas mit Pizza stand.
Für 6 Euro.
Für 6 Euro, gut. Und dann habe ich kurz Google-Bewertungen geguckt, das war irgendwie auch gut. Ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt immer komplett von diesen Google-Bewertungen leiten lasse, aber ich gucke eigentlich immer, ob es eine schlechte Bewertung ist, und wenn es schlecht ist, gehe ich nicht hin. Wenn es mittelmäßig ist, gehe ich hin. Ja, Und wir waren dann aber die Ersten, weil das Ding, oder fast die Ersten, weil das dieser Laden ja gerade geöffnet hatte. Und hatten auch eine ganz gute Cocktailauswahl. Ja, und schön, also das Essen war jetzt eher so Kneipenessen. Die Pizza hatte auch so einen so zwiebackartigen Teig, aber der Käse war ganz lecker.
Ja, das muss man halt dazu sagen, dass halt dann doch oft irgendwie hochwertige Produkte verwenden. Weil in Deutschland, wenn man in so einer Kneipe Essen bestellt, das ist ja oft tatsächlich oft nur so eine Aufbackpizza.
Ja, da war halt dann schon auch richtiger frischer Mozzarella drauf und jetzt nicht so der Pizzakäse von Lidl.
Ja.
Ja, und dann kamen halt mehrere Gruppen mit Kindern. Und die Kinder sind da also ohne Schuhe durch diese, also diese Kneipe, die, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der Laden war, aber der Name von dem Laden war, aber ich habe ihn mir übersetzen lassen und es war was mit Schnaps.
Schotz, irgendwie sowas.
Schotz, genau, also Schottbar, genau. Und da sind halt dann so Kinder mit ihren Eltern da gewesen oder mit Eltern und irgendwelchen Freunden von denen und die sind dann da so ohne Schuhe dann durch den Laden gelaufen. Und
haben mit den Kellnern gescherzt und so, das war
ja so. Spitzig. Und die Eltern haben sich halt besoffen.
Nee, nein, haben sich nicht besoffen.
Die Eltern haben halt irgendwie ein Glas Alkohol getrunken. Besoffen hat sich da eigentlich niemand. Und wir sind ja schon um 19.30 Uhr wieder gegangen oder so.
Ja, aber also insgesamt hat das uns, auf uns einen kinderfreundlichen Eindruck hinterlassen.
Man würde in Deutschland nicht in der also würden Familien mit Kindern eher nicht in so eine Kneipe gehen.
Nee, und auch noch in Ancona war das ja mit, als wir da im Supermarkt waren, da hatte halt der Kassierer irgendwie, musste auf seine Tochter aufpassen oder sie war zu, keine Ahnung was. Auf jeden Fall hat die Tochter, die war vielleicht 5, uns abkassiert, also jedes einzelne Produkt eingescannt. Natürlich hat sie nicht so viel Übung wie der Vater und es hat dann ein bisschen länger gedauert. Niemand hat irgendwie was gesagt, alle haben gelächelt, dass sie da von so einem 5-jährigen Mädchen abkassiert worden sind. Ja, das ist mir noch zu italienischen Kindern eingefallen.
So, ja, am nächsten Tag?
Also es hat uns dann doch eigentlich ziemlich gut in Rimini gefallen, kann man dazu sagen. Also es war dann einfach ein hübsches Städtchen mit viel Leben, es war auch ein Samstagabend. Aber ja, war viel mehr, als man von der Strandpromenade aus hätte denken können.
Am nächsten Tag haben wir dann die Mittelmeerküste verlassen, endlich. Dann sind wir dann also
landeinwärts gefahren.
Einfach eigentlich auf einer Bundesstraße. Es war jetzt auch gar nicht so schön, aber irgendwie haben wir uns gefreut, dass es einfach wieder normal ist. So irgendwie war viel so landwirtschaftlich geprägt.
Und ab und zu ist man eben durch historische Orte gekommen. Mhm. Also historische Orte hört sich so an, als wäre das irgendwas Weltbewegendes. Das waren einfach kleine Städte, wirklich klein, aber die super alt sind und die dann auch ein richtig prächtiges Rathaus und einen tollen Marktplatz hatten und auch teilweise tolle Kirchen und dann auch viel die Gebäude in diesen typisch italienischen Farben für Gebäude, also für mich ist es typisch italienisch, zum Beispiel ein Banause, was die Italien betrifft, aber so, dass die dann wie gelb, orange, rot, braun waren, so eigentlich immer diese Erdfarben und mit grünen Fensterläden. Also es sah alles immer sehr malerisch aus, die Cafés waren belebt, es war immer viel los und wir haben da ab und zu eine Rast gemacht, mal einen Cappuccino getrunken und an dem Tag hatten wir uns dann auch wieder überlegt, dass wir zelten wollen.
Also kurz nochmal ein Einschub dazu, der Tag war ein Sonntag und zwar der Sonntag nach der Zeitumstellung. Ja. Das heißt, es wurde nicht mehr um 6, also es war nicht um 6 dann dunkel, sondern um 5.
Was die Fahrzeit natürlich drastisch reduziert. Vor allem, weil wir in Rimini auch frühestens um 7 frühstücken konnten.
Da ja, das ist mir auch noch nie passiert in so einem Hotel, dass es dann hieß, um 7 Uhr Frühstück und ich dann dachte, oh, das ist aber ein bisschen, weil es ja wirklich gerade der Tag der Zeitumstellung war und wir halt so, ja, und dann, wenn die Sonne aufgeht, los. Naja, jetzt erzähl du mit dem Zelten.
Genau, und wir hatten uns überlegt zu zelten und da gab es natürlich überhaupt keine Campingplätze, auf jeden Fall haben wir keine gesehen. Hotels wären alle irgendwie bei 60 Euro aufwärts losgegangen, hatten wir eigentlich keine Lust drauf, so viel Geld auszugeben für so ein mittelmäßiges Hotel. Und ich hatte dann schon immer wieder Ausschau gehalten, es war dann eben, wie Jan schon gesagt hat, landwirtschaftlich geprägt, viel mit Obstbauern, man hat Kiwis, also es wird werden sehr viele Kiwis dort angebaut, Wein wird angebaut, Pflaumen. Ich habe auch Apfelbäume gesehen. Also Obst wird vor allem angebaut und man konnte von dieser Bundesstraße aus schon irgendwie teilweise eben Höfe, es waren keine Höfe, also eigentlich Häuser von diesen Obstbauern sehen. Und man hat schon gesehen, die haben eigentlich immer auch einen recht großen Garten, oft einfach nur Wiese. sodass ich dachte, so, da kann man schon mal fragen, ob man da nicht sein Zelt für eine Nacht hinstellen kann. Das hatten wir vorher so in der Art so nicht gemacht. In Aserbaidschan haben wir eigentlich eher nur gefragt, ja, können wir hier irgendwo zelten? Und dann wurden wir gleich eingeladen. Aber hier hatten wir schon so ein bisschen so Ausschau gehalten und so ein bisschen ausgespäht, wo wir hin könnten. Und haben dann um 15 Uhr schon angefangen, weil wir wussten, so, es kann vielleicht etwas dauern, bis uns jemand tatsächlich nimmt. Und wir wollten ja noch, also unser Zelt in Ruhe im Hellen aufbauen können, dann noch ein bisschen rumsitzen können, bevor es dunkel wird. Dann haben wir also angefangen zu fragen und es hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Die ersten, da waren nur die hatten einen wunderschönen Garten, da war auch, also teilweise auch ein bisschen verwuchert, da dachte man, da stört es jetzt echt nicht, das sieht jetzt nicht nach so einem krass gepflegten Ziergarten aus, wo sie auf gar keinen Fall wollen, dass da ein Zelt für eine Nacht das Gras platt drückt. Aber da waren nur die Bediensteten da, die auch, es war wie, ich weiß, die waren nicht Italiener, ne? Er wollte auf Russisch reden.
Na, ist auch ein bisschen egal. Schon gut fließend Italienisch.
Ja, aber auf jeden Fall, die meinten so, ja, ist kein Problem, also aus ihrer Sicht, aber also die Herrschaften sind halt gerade am Strand und die kommen halt erst, wenn es dunkel ist.
Um 17 Uhr,
ja.
Aber und es war dann, wir sollen doch einfach warten.
Und wir sagen, nee, wir wollen jetzt nicht 2 Stunden warten, erstens, und zweitens ist es dann dunkel. So, wenn die dann Nein sagen, dann haben wir eigentlich keine Wahl. Also dann, das ist halt einfach blöd.
Dann hat mir diese Frau noch eine Handynummer gegeben und ich dachte, das wäre die Handynummer da von diesen Herrschaften, dass ich da mal einfach mal anrufen kann und fragen kann. Und was aber ihre Handynummer? Und dann habe ich da angerufen ihr Handy. Und das war auf jeden Fall alles dann, ich wollte da auch nicht 2 Stunden mit denen rumsitzen, weil diese Kommunikation sich schon ziemlich schwierig gestaltet hatte. Ja.
Bei den nächsten, wo wir dann gefragt haben, das war dann irgendwie so ein größerer Gärtnerhof. Der Mann war eigentlich ganz nett, aber er war dann auch so, na, hier geht halt überall nicht. Da stehen halt, da kommen wie Autos vorbei. Und wenn man da bei diesem Haus fragen würde, dann wohnen 4 Familien. Die müssten ja alle zustimmen. Ist alles schwierig. Sind wir weitergefahren. Dann irgendwie hatten wir ganz nette Grundstücke gesehen, aber da war niemand, den wir gefunden haben. Dann irgendwann war irgendwo mal eine alte Frau, die hat halt Nein gesagt. Und dann sind wir wieder weiter. Jan war schon wieder, also kurz davor aufzugeben, kann ich das sagen. Du warst schon ein bisschen genervt davon. Aber eigentlich ging, also es ist schon recht dicht besiedelt gewesen. Es waren eben keine Dörfer, sondern da waren immer so Stichstraßen, die von dieser Bundesstraße abgingen. Und da waren dann schon immer ein paar Häuser. Und man musste auch nicht weit fahren. Irgendwie immer nur so 100, 200 Meter. Und deswegen konnte man dann auch kurz weiterfahren, dann wieder rechts abbiegen. Und dann haben wir da tatsächlich, es waren eigentlich 2 Häuser, dann gesehen und da haben wir dann bei denen geklingelt, ob wir da irgendwie zelten können. Die Frau hat, also das eine Haus sah verlassen aus, da waren die Fensterläden geschlossen. Und bei dem anderen Haus haben wir eben geklingelt. Die Frau, die uns geöffnet hat, meinte, na, das kann sie nicht entscheiden. Wir müssen da noch bei ihrem Nachbar, also wir wissen nicht, ob es ihr Nachbar, ihr Bruder, ihr Schwager oder wie das Verhältnis war.
Vermieter. Ich glaube, ehrlich gesagt, es war ihr Vermieter.
Sie musste klingeln und dann hat sie da bei ihrem Nachbarn geklingelt. Die haben im gleichen Haus gewohnt, aber nicht in der gleichen Wohnung. Und der war so, ja, kein Problem, so, ihr könnt hier vor dem verlassenen Haus, also wo offensichtlich niemand drin gewohnt hat, könnt ihr zelten, da war eine große Wiese. Er hat dann auch gesagt, da war ein Wasseranschluss, so, das kann man halt nur zum Waschen verwenden, das sei nicht trinkbar, aber er hat uns dann Wasser gebracht. Und
der konnte auch nur Italienisch, aber da...
Die Frau auch.
Die Frau auch, aber es ging irgendwie alles so ganz gut. Ich kann einigermaßen Spanisch und Italienisch ist jetzt, also wenn man irgendwie eine romanische Sprache kann, jetzt auch nicht so kompliziert. Aber also war schon einfacher, fand ich, als ich jetzt in Aserbaidschan zu kommunizieren.
Ja, das war ein bisschen witzig, weil sonst ich immer irgendwie radebrechenden Sprachen musste, die ich nicht konnte. Und in Italien hat Jan das übernommen, weil ich nur Französisch spreche und kein Spanisch und auch und kein Italienisch. Ich
muss sagen, eigentlich hat es halt schon ziemlich viel Spaß gemacht, ein bisschen mehr kommunizieren zu können. Ja, also ich fand schon schade, dass ich in den Ländern, in den sonstigen Ländern, wo wir waren, halt weniger die Sprachen konnte.
Ja, das glaube ich. Ich fand's, in Italien, ich habe schon oft ganz gut verstanden, aber Jan hat es viel besser verstanden. Ja, also das war eigentlich dann sehr nett. Wir konnten da unser Zelt aufbauen und dann hat uns die Frau auch noch Kürbiskuchen vorbeigebracht. Das war auch ein bisschen witzig, sie hat da wirklich nur Italienisch gesprochen und kam dann halt mit so zwei Stück Kuchen, was ja schon voll nett war, und meinte die ganze Zeit so irgendwas mit La Zucca. Und dann hat sie auch noch versucht, da irgendwie so mit Pantomime was darzustellen. Wir haben es halt einfach nicht gecheckt und dann haben wir, als sie dann weg war, das gegoogelt, was denn La Zucca sein könnte. Und das war...
Sie hat ja auch noch gesagt, Giallo. Was das Wort für gelb ist.
Achso, das habe ich nicht gehört, was er es gesagt hat.
Glaube ich.
Ja. Also haben wir dann auch noch Kürbiskuchen geschenkt bekommen. Ach ja, und er hat uns auch Pflaumen geschenkt, die waren auch mega lecker. Ja, und am nächsten Morgen konnten wir auch die Toilette von diesem verlassenen Haus benutzen. Also wir haben uns zusammengereimt, dass das sein Elternhaus ist und dass die Eltern entweder verstorben sind, was wahrscheinlich ist, oder umgezogen sind. Und er auf jeden Fall hatte den Schlüssel zu diesem Haus und wir konnten da aufs Klo gehen. Und das war ich dann auch ganz praktisch. Und dann sind wir auch weiter gemütlich nach Bologna. Das waren noch nicht mehr 50 Kilometer. Wir waren dann auch recht früh in Bologna. Und das Erste, was wir gesehen haben, was ich super spannend fand, ich sehe so, da steht was auf Polnisch. Dann stellt sich raus, das ist der polnische Soldatenfriedhof vom Zweiten Weltkrieg. Und das hat mich erstmal total gewundert, weil Polen ja das erste Opfer von... Also wenn man das so sehen möchte, wenn man nicht auch noch Tschechien und Österreich dazu zählen möchte, so das erste Opfer von Hitlers Expansionsdrang war und eigentlich die polnische Armee ja super schnell besiegt war. Aber es gab halt dann irgendwie polnische Exilsoldaten, die sich den Alliierten angeschlossen haben, die auch polnische Verbände hatten. Also so, ich würde wahrscheinlich jetzt historisch nicht ganz korrekt sein, wie ich das wiedergebe. Es ist nur das, was ich in Erinnerung habe, was auf dem Schild dort stand. Und die haben dann sich den Alliierten angeschlossen für die Befreiung von Polen. Weil wenn Hitler Deutschland, das Dritte Reich, besiegt ist, ist ja Polen auch wieder frei, war deren Hoffnung. Und die waren dann auch bei der Befreiung Italiens dabei und da gab wohl auch eine große Schlacht um Bologna und da sind tatsächlich auch sehr viele polnische Soldaten gestorben und deswegen ist da ein großer polnischer Soldatenfriedhof. Die wurden dann auch gleich noch von einer polnischen Frau angesprochen, wo ich dann mein unglaublich tolles Polnisch verwenden konnte. Es war ganz witzig, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, in Bologna auf einen polnischen Soldatenfriedhof und eine Polin zu treffen. Wir sind dann natürlich weitergefahren, wir haben da ein bisschen gegessen, einen Rast gemacht. Wir hatten nämlich eine Unterkunft organisiert, das kam ja schon im letzten Podcast, weil wir da saßen, direkt an den Schienen. Das war dieses Künstlerprojekt, oder wie so ein, ja, so
Kulturzentrum.
Kulturzentrum einer ehemaligen Fabrik, ne?
Ja.
Und das war eigentlich ziemlich cool, es hat sich ein bisschen angefühlt wie im Hostel.
Also eigentlich war es halt so, dass ich... Übrigens auch schon in Ancona, aber auch in Bologna hatten wir sowohl über Warm Showers als auch über Couchsurfing versucht, eine Unterkunft zu finden. Und in beiden Städten hat es nicht geklappt, was ich ein bisschen enttäuschend fand. Und es hatte, also weil es war halt auch Wochenende und nicht Saison und in Italien gibt es ja sowieso auch mehr Fahrradfahrer, da hatte ich irgendwie gedacht, dass das eine einfache Sache wird, aber das war irgendwie gar nicht so. Aber einer hatte uns geschrieben, dass wir ja bei diesem Camere Daria da mal nachfragen könnten, dass die eigentlich so Gästezimmer haben für Fahrradfahrer. Und da hatte die Lydia von dieser
Camere Daria
hatte mir dann auch geschrieben, ja, sie wären halt kein Warm Showers Ort, aber es gäbe ein Gästezimmer und gegen eine, Zitat, angemessene Spende könnte man da übernachten, ob das für uns okay wäre. Oder gesagt, ja, super, fahren wir hin, sind wir da hingefahren.
Ja, es waren dann in unserem Zimmer 6 Doppelstockbetten.
Nein, 3 Doppelstockbetten.
Ja, 6 Betten. Aber 6 Betten, wo man schlafen konnte. So.
Ja.
Aber wir waren die einzigen 2. Es gab dann noch ein anderes Zimmer, was besser besucht war. Das war die Künstlerresidenz. Also da konnten Künstler eben unterkommen. Und das war schon irgendwie ganz spannend. Wir haben gar nicht so viel mitbekommen, was die eigentlich alles machen. Also außer Theater. Also es gab so Leute, die da auch mehrfach irgendwie geprobt haben. Dann gab es so einen, der die ganze Zeit jongliert hat und irgendwie so ein Solo-Projekt, glaube ich, hatte. Dann gab es so Künstler, die irgendwie eher gemalt haben. Und was die anderen genau gemacht haben, wissen wir gar nicht. Also auf jeden Fall war dieses andere Zimmer gut besucht. Es gab dann noch eine große Gemeinschaftsküche. Das hat sich so ein bisschen angefühlt wie in einer großen WG. Da war auch immer jemand, dann auch irgendwie gab es einen großen Balkon. Von diesem großen Balkon haben wir den letzten Podcast aufgenommen.
Und unser Zelt dann mal wieder getrocknet, weil das war auch wieder nachts nass geworden.
Stimmt, das war auch wieder nass geworden. War es eigentlich, also ein ganz, wirklich ein cooler Ort. Was auch ganz witzig ist, wir haben dann uns überlegt, okay, wir sind 2 Nächte dort, wir sind 2 Personen. Und wir haben da ja auch alles genutzt. Und wir haben uns angemessene Spende, haben so 50 € insgesamt. haben wir.
Weil das günstigste Zimmer hätte halt für eine Nacht schon 60 gekostet.
Und das fanden wir schon sehr günstig, dann 50 Euro zu zahlen für zwei Nächte. Und als wir das dann am letzten, als wir uns dann verabschiedet haben, am letzten Tag dann eben gegeben haben, kam dann noch diese Lydia eben hinterhergelaufen und hat sich nochmal ausführlich und ausdrücklich für diese sehr großzügige Spende bedankt, was uns überrascht hat, weil wir gar nicht auf die Idee gekommen wären, weniger zu spenden. Ja. Genau, die Leute waren wirklich.
Also wenn ihr da mal übernachtet, man kann noch weniger geben, ohne dass man knickerig rüberkommt.
Ja, offensichtlich. Also waren wirklich nette Leute.
Wir haben auch Essen bekommen dort.
Stimmt, haben wir auch, weil die da zu viel gekocht hatten. Ja, also sind halt alternative Künstler. Ich glaube, da hat jeder gleich ein Bild vor Auge, was man mit. Und waren auch viele, oder ein paar, glaube ich, also die nicht aus Italien kamen und teilweise auch eher so aus spanischsprachigen Ländern kamen. Also wurde auch viel auf Spanisch untereinander geredet.
Ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht dann im Detail unsere Freizeitaktivität in Bologna noch schildern. Aber, nee. Aber was auf jeden Fall nett war, war halt in Bologna Fahrrad zu fahren.
Oh ja.
Wir sind halt auch dann, das war so 3-4 Kilometer vom Stadtzentrum weg. Mhm. Und halt ohne Gepäck sind wir da gefahren. Da gab es halt echt wieder viele Fahrradfahrer. Es gab jetzt gar nicht so viele so dedizierte Radwege. Aber man konnte da halt auf der Straße fahren.
War schon auch oft irgendwie ausgeschilderter Radweg.
Ja, aber es war eigentlich auf der Straße.
Ja, aber egal. Also
ich bin eigentlich immer auf der Straße gefahren.
Ja, weil die teilweise blöd waren, die Radwege auf dem Gehweg. Egal, es gab sowohl als auch.
Ja, und das war halt sehr schön. So Konnte man sich mal wieder dran gewöhnen. In München war es übrigens auch sehr schön, auch wenn wir jetzt über München sicher jetzt nicht nochmal im Detail berichten. Aber das ist schon halt irgendwie ganz nett, mal wieder so normal Fahrrad zu fahren. Aber wir sind es halt echt dann doch ziemlich gewohnt, irgendwie einfach auf der Straße zu fahren, weil es halt oftmals doch schneller geht als auf so einem Radweg. Das war aber vor allem gar nicht in Bologna, sondern auf dem Weg dahin. Da gab es dann halt irgendwie so, in Italien gibt es sehr viele Kreisverkehre. Und an jedem Kreisverkehr musste man dann, wenn man diesen Fahrradweg genommen hat, dann nochmal irgendwie extra weit draußen rum, dann nochmal über so einen Zebrastreifen und so weiter. Also da sind wir ganz schnell davon abgekommen, diese Fahrradwege zu nehmen.
Ja, das war super nervig bei den Kreisverkehren. Ja, also Bologna ist auf jeden Fall eine sehr schöne alte Stadt mit bombastischen Gebäuden. Auf jeden Fall eine Reise wert, aber da müssen wir jetzt nicht so viel Worte zu verlieren. Zur Zugsituation haben wir ja schon geschildert, dass es da halt.
Und wir haben noch Ragù Bolognese gegessen, das Bologna quasi äquivalent zu Spaghetti Bolognese.
Ja, der Ursprung, nicht äquivalent.
Aber man Vorbild. Ist es mit Tagliatelle, nicht mit Spaghetti.
Ja, also da sind sie natürlich sehr stolz drauf. Zu Recht. Genau, wir sind dann am Mittwoch, den 30. Oktober, mit dem Zug nach München gefahren. Auch eine sehr schöne Zugstrecke, die da auch durch die Berge führt. Leider ist dann irgendwann dunkel geworden. Es war dann auch sehr entspannt, hatten wir schon gesagt, mit den Fahrrädern ging alles problemlos. Wir sind dann in München angekommen, da haben wir, wie gesagt, Matthias und Steffi, die wir auf dem Donauradweg kennengelernt haben, besucht und auch sonstige Familie. Und es war aber eigentlich ganz schön, in München, in Deutschland anzukommen, weil das halt für uns beide keine Stadt ist, in der wir jemals gewohnt haben, wo man total vertraut ist. Man konnte sich langsam dran gewöhnen an deutsche Eigenheiten und auch irgendwie, es war eigentlich schon in Italien, dass man wusste, so man kann jetzt nicht mehr so völlig entspannt mit Verkehrsregeln umgehen. Die anderen Leute erwarten, dass man sich an die Verkehrsregeln hält und werden sauer und beziehungsweise ist auch gefährlich, wenn man sich nicht daran hält. In anderen Ländern rechnet niemand so richtig damit, dass man jede Regel wirklich befolgt, sag ich mal so, und rechnen, sind dann vorsichtiger. Und das war schon mal ganz gut, sich da so dran zu gewöhnen. Wir sind in München auch viel Fahrrad gefahren. Und es war
einfach. Wir sind in München nur Fahrrad gefahren.
Ja, beziehungsweise als wir da wandern waren mit Steffi,
sind wir im Auto. Stimmt, mit dem Auto gefahren worden.
Ja, so man wurde bekocht bewirtet die ganze Zeit. So, aber. Und es war irgendwie auch lustig, dann wieder wo zu sein, wo die Leute Deutsch sprechen.
Das ist eigentlich das Verwirrendste. Jetzt gar nicht mehr so, jetzt habe ich mich schon wieder daran gewöhnt, aber dass jeder einen einfach so ohne weiteres versteht. Man muss gar keine Pantomime machen, man muss nicht fragen, ja, Englisch, so ein paar Wörter.
Ja.
Weil es geht ja eigentlich auch, man kriegt ja dann irgendwie auch die Sachen. So plötzlich kann man hier ganz, ganz exakt auch noch sagen, was man möchte.
Ja, das war schon witzig. Es war erstmal auch unglaublich kalt für unsere verwöhnten Körper.
Oh, das war auch ein besonders kalter Tag. Der Tag, als wir angekommen sind, irgendwie 4 Grad oder so. Jetzt ist es ja wieder ein bisschen wärmer.
Ja, aber es war schon auf jeden Fall nett, in München zu sein. Und dann sind wir auch sehr entspannt mit dem ICE dann weiter nach Hannover gefahren. Und jetzt sind wir dabei,
uns. Aber auch nochmal was Interessantes zum Thema Fahrradmitnahme im ICE. Die neuen ICEs haben, ich glaube, also in unserem Abteil waren es 3 Stellplätze.
Weiß ich, 4?
Nee, 3. Ach so. 101 bis 103.
Okay.
Aber meine Mutter meinte, es hätte noch einen zweiten Fahrradwagen gegeben in dem Zug. Das wären dann also 6. Na, auf jeden Fall wollte ich eigentlich erst, wir sind halt relativ früh morgens gefahren, ich wollte erst ein Ticket für einen anderen Zug buchen. Und man macht halt die komplette Buchung durch, auch so Fahrradmitnahme und so weiter, klickt auf jetzt kaufen und dann kommt so ein Rädchen, Buchungssystem prüft, und dann leider keine Fahrradkarten verfügbar für diesen Zug. Und eigentlich kam jetzt noch erschwerend hinzu, dass Charlotte hat eine Bahncard 50, ich habe eine Bahncard 25. Und wenn man, also jetzt muss ich noch mal kurz über die Deutsche Bahn aufregen, einfach jetzt hier mal zum Abschluss, weil ich mich immer, wenn man bei der Deutschen Bahn, es gibt ja so Sparpreise und eigentlich kriegt man mit Bahncard 50 und Bahncard 25 immer exakt den gleichen Sparpreis. Also man zahlt exakt das gleiche, wenn man eine Buchungsanfrage stellt. Wenn man aber eine Buchungsanfrage stellt für 2 Personen mit einer Bahncard 25 und einer Bahncard 50, kriegt man nie einen Sparpreis angezeigt, weil die irgendwie ihr Buchungssystem dann nicht ordentlich drauf haben. So, deswegen kann man dann sich also denken als Kunde, ich stelle dann einfach eine Anfrage mit 2 Bahncards 25, ist ja eh der gleiche Preis. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Manchmal ist es den Leuten im Zug völlig egal und manchmal erzählen sie dir dann, nein, das geht ja auf keinen Fall, das sind ja andere Kontingente und so weiter.
Und das ist wie Schwarzfahren und wie man denn auf die blöde Idee kommen könnte, dass eine Bahncard 50 wie eine Bahncard 25 wäre, ich müsste dafür eine Extra-Ticket kaufen. Also ich musste da schon mir einiges anhören.
Weil
ich
nicht auf der Fahrt jetzt, aber bei anderen Fahrten. Und jetzt haben sie inzwischen immerhin reagiert und so einen kleinen roten Text hinzugefügt auf die Internetseite. Bei Buchungen mit mehreren verschiedenen Bahncards kann es sinnvoll sein, separate Buchungsanfragen zu stellen. Aber ich mache es ja jetzt sogar an sich. Aber jetzt kommt der Haken. Wenn ich mit dem Fahrrad buchen will, ich kann ja diese Fahrradtickets nur zusammen mit einem normalen Ticket über dieses Online-Portal buchen. Und dann aber erst ganz am Ende der Bestellung sehe, ob ein Fahrradticket da ist, kann es mir passieren, dass ich dann ein Ticket buche, quasi eins mit Fahrrad, das bezahle und dann bucht Charlotte ein zweites Ticket und dann sagen sie, ja, leider sind jetzt die Fahrräder ausverkauft und dann stehst du halt blöd da, weil du diese Sparpreise ja nicht mal zurückgeben kannst. Ja, also wir haben dann einfach 2 Tickets mit Bahncard 25 gebucht, das hat den Mitarbeiter auch nicht interessiert. Ja, das war auf jeden Fall so ein bisschen so eine Sache, wo wir dann halt auch
Willkommen in Deutschland.
Nee, aber da auch stand noch, ja, wie machen wir es jetzt? So wie wir es machen wir es halt falsch. Weil ich bin ganz froh, dass wir es so gemacht hatten, wie wir es dann gemacht haben.
Ja, also über solche Kleinigkeiten kann man sich natürlich stundenlang aufregen. Ja, es hat an alles gut geklappt und wir sind...
Der Zug war pünktlich.
Ja, nicht so wirklich, hat alles gut geklappt.
So. Ist auch tatsächlich super entspannt in den neuen ICEs mit der Fahrradmitnahme. Ja. Ich will mich jetzt nicht nur über die Deutsche Bahn aufregen, das ist an sich sehr komfortabel.
Ja, man muss
auch beispielsweise im Vergleich zu so einem Fernbus. Wobei, wir sind ja auch nie mit dem Fernbus mit richtiger Fahrradmitnahme gefahren,
was vorgesehen war. Man muss halt auch die Fahrräder nicht so komisch weit oben einhaken. Sondern
wie im IC oder in dem Eurocity von Bologna aus.
Man kann das halt einfach relativ ohne Kraft aufwenden. Reinhaken. Ja, also hat alles gut geklappt. Wir sind in Hannover gut angekommen. Wir haben jetzt noch jeweils einen Monat frei, bis unsere jeweiligen neuen Beschäftigungen losgehen. Und haben jetzt ein bisschen Zeit, uns einzugewöhnen. Es ist alles ein bisschen viel gerade so gefühlt, was auf einen einstürmt. Aber ihr kennt das wahrscheinlich alle, wenn ihr länger weg gewesen seid. Das
ist schrecklich, man kann sich jetzt wieder um so viele Sachen kümmern. Oh. Auf der Reise konnte man sich um so extrem wenig kümmern. Also vor allem um so extrem wenig, was jetzt nicht gerade in dem Moment relevant war. Das war dann halt eher mal so Fahrkartenbuchung zum Beispiel.
Ja, oder wo schlafen wir, wo kriegen wir Wasser?
Ja, genau, aber es sind ja eigentlich so Sachen, die dann gerade relevant waren und jetzt kann man sich wieder irgendwie mit Versicherungen und irgendwie Wohnungen und was auch immer und dann regnet es und ist kalt. Aber wir freuen uns auch wieder in Deutschland zu sein.
Ja, wir freuen uns sehr, unsere Familien und Freunde wiederzusehen und ja, eigentlich ist das Leben in Deutschland ist ja auch sehr angenehm, muss man schon noch dazu sagen. Also jetzt abgesehen von dem Sprachfaktor ist es einfach ein sehr angenehmes Leben, die Sachen funktionieren. Wir haben hier eine freie Gesellschaft, wir können tun und lassen, was wir wollen. Also natürlich müssen wir uns an die Gesetze halten, aber es ist ein sehr angenehmes Leben.
Und das Leben in einer festen Wohnung ist auch ganz angenehm.
Hat Vor- und Nachteile. Ich finde es auch schön, draußen zu sein.
Aber jetzt bei dem Wetter?
Ja, und vor allem, es wird halt so früh dunkel, das hat uns halt wirklich total eingeschränkt. Das ist echt das Härteste.
Das macht dann also halt wirklich da keinen schafft Spaß man auch, mehr. Also das ist auch echt was, selbst wenn man wo fährt, wo es jetzt warm ist. Also wir hätten ja jetzt noch in Süditalien zum Beispiel Fahrrad fahren können, da ist jetzt immer noch gutes Wetter. Mhm. Aber auch dann muss man sich halt echt mit der Helligkeit stark, stark irgendwie aufpassen, dass man da...
Ja, man hat halt einfach kurze Radtage. Man kann
ja, aber du, also gerade wenn man zeltet, man kann ja dann abends, ist auch echt, je nachdem, wo man ist, halt schwierig, dann irgendwie was zu machen.
Ja, also ist auf jeden Fall eine Einschränkung, aber es zwingt einen ja meistens keiner im November, Dezember Fahrrad zu fahren. Ich würde es auch, also kann man machen, ist so schlecht, ist das Wetter jetzt auch nicht. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt unser letzter Radreise-Podcast, den wir aufnehmen können, weil die Radreise absolut zu Ende ist. Natürlich werden wir noch weiter über Sachen nachdenken, die passiert sind. Wir haben aber auch schon mal eine Zusammenfassung für den wirklichen Radreiseteil gemacht. Und
ja, wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine Episode 3 Jahre nach der Radreise. Wie geht es uns jetzt?
Oder denken wir noch da dran.
Oder welche Teile musste ich alle bei meinem Fahrrad nach der Radreise wieder austauschen?
Ja, keine Ahnung, vielleicht kommt noch mal irgendwie
oder was. Oder wir machen jedes Mal, wenn wir jetzt selber mal einen Warmshower-Gast aufnehmen, eine Episode mit diesem
Warmshower-Gast. Das wäre eigentlich auch ganz cool.
Ja, mal gucken, ob überhaupt jemand nach Hannover kommt. Also wir haben noch keine Wohnung, aber wenn wir eine Wohnung haben, nehmen wir möglicherweise jemanden auf.
Ja, genau. Also das wird jetzt wirklich, wie gesagt, wir müssen uns jetzt verabschieden. Wir freuen uns über alle, die diesen Podcast treu gehört haben.
Auch die, die untreu gehört haben, also immer nur mal die werden aber wahrscheinlich das jetzt gar
nicht hören. Ist egal, wir freuen uns über jeden, der den Podcast gehört hat.
Wenn und ihr die ihn jetzt quasi zukünftig noch hören werden.
Genau. Ja, ihr habt alle unsere Kontaktdaten, also gerade diejenigen, die selber vielleicht eine Radreise vorhaben oder irgendwie sonst interessiert an den Ländern sind. Wir sind jetzt nicht die absoluten Experten, aber wenn ihr Fragen habt, von denen ihr glaubt, dass wir sie beantworten können, könnt ihr sie uns die gerne schicken. Wenn ihr uns gerne treffen wollt, könnt ihr uns auch gerne kontaktieren.
Ja, wir haben auch überlegt, irgendwie vielleicht nochmal so einen kleinen Reisevortrag daraus zu machen. Aber im Moment scheitert es überhaupt schon mal daran, dass ich die Bilder von Charlottes Handy nicht auf meinen Computer kriege.
Und ich habe meinen Computer
noch nicht. Da fangen schon so wieder die kleinen. Es ist auch echt krass. Ich habe wirklich die ganze Zeit auf der Reise keinen Computer benutzt und jetzt bin ich so mit diesen ganzen Computersachen wieder konfrontiert und ich habe es. Also. Es ging doch auch ohne. Ja, bin ich ja gerne am Computer, aber es gibt halt so viele Sachen, die man dann doch irgendwie mal regeln muss und die dann irgendwie nur scheiße funktionieren und Frust verursachen.
Das will ich noch kurz sagen. Es fällt mir gerade eins, sind noch 2 Sachen, die mir eingefallen sind. Wir haben hier in Hannover in der Wohnung meiner Schwiegermutter ziemlich viel Kleidung deponiert gehabt und das war erstmal so richtig toll. Und wir öffnen die Koffer und so, wow, diesen Pulli habe ich ja auch noch und diese Jeans, weil wir halt, ihr wisst, wir hatten immer nur eine sehr begrenzte Kleiderauswahl und es war sehr schön, andere Sachen anzuhaben. Wir haben uns unglaublich gefreut. Aber wir haben natürlich dann auch festgestellt, wir haben so viel Zeugs, das braucht man eigentlich gar nicht. Man braucht keine 10 T-Shirts, es reichen auch 2.
Ich habe keine 10 T-Shirts.
Ja, aber nein, wir werden auch oft irgendwie so
dafür habe ich 10 Hemden.
Abgetragene Sachen geschenkt. Also das hat uns erstmal so mega gefreut, aber genau, man hat auch dann gemerkt, so voll viele Sachen hat man eigentlich die ganzen 4 Monate nicht gebraucht. Natürlich manche Sachen auch nicht, weil im Sommer war, aber viele Sachen braucht man einfach auch gar nicht. Also das hat uns...
Ich habe eigentlich nur eine einzige Sache wirklich, wirklich vermisst am Ende, halt so speziell warme Handschuhe.
Ja, das ist aber dann auch bei dir nochmal ein Sonderthema. Ja, aber das hat auch vor allem was mit dem Sommer, Winter dann zu tun. Das hat mich auf jeden Fall super gefreut. Aber wie gesagt, so man lernt auch, dass man eigentlich gar nicht so viel braucht.
Und wobei ich muss auch sagen, also Ich finde es ja fast netter, dass Charlotte jetzt auch nochmal wieder andere Kleidung zur Auswahl hat. bei mir selber ist es jetzt schon schön, dass die Sachen auch wieder gewaschen sind und so weiter.
Ach so, warst du so genervt von meiner wunderbaren Wanderhose oder von dem roten Rock?
Ich weiß nicht, fällt mir halt, also bei mir selber fällt es mir halt jetzt nicht so auf. Ich gucke mich selten so ganz körpermäßig im Spiegel an. So, das Gesicht sieht ja gleich aus eigentlich. Egal, was man anhat.
Ja.
Also wenn ich jetzt natürlich arbeiten gehe, ist es halt schon dann ganz praktisch, dass ich dann nicht mit meiner Fahrradhose hingehen muss.
Ja, aber wie gesagt, wirklich viele Sachen braucht man nicht so. Und genau, das war auch das Letzte, was ich zu diesem Thema Heimkehr sagen wollte. Und dann ist mir noch eingefallen, wir haben auf der Reise angefangen, einen anderen Fahrradpodcast zu hören. Ich weiß nicht, ob wir von dem erzählt haben. Falls jemand von euch jetzt Feuer gefangen hat und traurig ist, dass unser Podcast zu Ende ist. Ihr könnt auch gerne in den Podcast von Floki reinhören. Der ist bei Regines Radsalon zu finden. Floki ist...
Hat sogar mehr Episoden als wir gemacht.
Er ist auch viel länger gefahren. Er macht den Podcast natürlich anders als wir und fährt auch anders als wir, so ist er total individuell. Aber er ist halt auch Richtung Osten zum Pamir Highway, der ja sehr beliebt bei Radreisenden und Motorradfahrern ist. Und dann von dort in den Iran und dann wieder zurück.
Und das Lustige ist, wir haben den halt gemeinsam gehört. Wir haben auch nicht ganz vorne sind wir eingestiegen, sondern eher so, als er auch in der Türkei war, als wir halt dort auch waren, weil uns das halt interessiert hat. Und irgendwann haben wir angefangen, den abends im Zelt zu hören, als es schon so früh dunkel geworden ist. Und ich bin halt wirklich konsequent immer nach 5 Minuten eingeschlafen, weil er doch recht beruhigend redet. Ja.
Ach Jan, du sollst auch Werbung dafür machen, auch nicht irgendwie, dass ich da so einschläfe.
Ich habe mir die Folge danach auch noch dann extra wieder im Zug angehört, weil ich es schon interessant finde so an sich. Aber kann man also auch sich hervorragend zum Einschlafen. Wobei ich sowieso, wenn es dunkel ist,
hervorragend einschlafe. Wahrscheinlich sind wir genauso hervorragend zum Einschlafen, was wir alles immer labern.
Ja, vielleicht. Also hat uns zwar niemand so... Ich fand es nur eine witzige Anekdote zu diesem Podcast.
So. Ja, genau. Also den haben wir auch auf jeden Fall gefunden, weil wir am Anfang dachten, wir sind die Einzigen mit dem Fahrradreise-Podcast. Aber das stimmt auf jeden Fall nicht. Und vielleicht gibt es ja noch mehr. Ihr könnt uns gerne, wenn ihr noch mehr kennt, gerne davon berichten.
Weil oder wir das, macht auch einfach einen.
Weil, ich höre gerne Radfahr-Podcasts. Und genau, also ein letztes Wort. So, falls ihr selber Lust habt, so eine Reise zu machen oder irgendeine andere Art von Reise, wir ermutigen euch auf jeden Fall sehr. Es hat uns mega viel Spaß gemacht. Wir sind ziemlich traurig, dass die Reise zu Ende ist, weil man doch jeden Tag neue Sachen entdecken konnte. Nicht jeder Tag war schön, aber doch irgendwie lehrreich insgesamt und die meisten Tage, also in Summe war es eine sehr, sehr schöne Zeit. Und
ja, und ich glaube halt auch wirklich, wir haben halt auch öfter mit Leuten auf dem Weg geredet, die haben ja, super cool, aber das könnte ich ja nicht machen, weil entweder so fehlende körperliche Konstitution, da würde ich halt sagen, Quatsch. Falsch. Also außer man hat halt wirklich jetzt irgendeine ganz spezielle Einschränkung oder so.
Bein fehlt.
Man muss ja nicht so viel fahren und man wird halt auch echt fit auf dem Rad. Oder ich bin zum Thema, ich war heute Morgen, gestern Morgen zum ersten Mal jetzt seit dieser Radtour wieder joggen und ich habe krass Muskelkater davon gekriegt, obwohl ich dachte, ja, die Beine sind ja trainiert, aber es sind doch irgendwie andere Muskelgruppen. Also das Körperliche und dann so dieses Thema, ja, aber ich habe ja da keine Zeit für, wenn man jung ist, kann man das ja machen, aber und so weiter. Und also ich denke halt, das ist, wenn man das wirklich machen will, ist in extrem vielen Lebenskonstellationen die Möglichkeit gibt, also gerade irgendwie aus dem Job, selbst wenn man es vielleicht nicht 4 Monate sind, irgendwie, dass man mal 2 Monate sich zumindest raushandeln kann, zusammen mit einem Urlaub. Auch 4 ist jetzt nicht so mega lange. Oder halt, wenn man gerade einen Jobwechsel macht, wie das jetzt bei mir der Fall ist. So, wenn man das halt wirklich machen will, ist es halt oft möglich. Also jetzt kleine Kinder ist vielleicht nochmal so ein Spezialpunkt. Da gibt es, glaube ich, auch Leute, die das machen. Da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass das jetzt immer gut funktioniert. Oder jedenfalls haben wir das halt nicht gemacht. Geld ist natürlich irgendwie ein bisschen Geld braucht man. Aber also man hätte es auch echt sparsam gestalten können, wenn man jetzt gesagt hätte, wir haben nur 300 Euro im Monat oder wie auch immer.
Ja.
Oder man kann wahrscheinlich auch mit 0 Euro, dann muss man...
Wir haben also auch von Leuten gehört, die das mit 0 Euro machen. Da muss man halt sehr eingeschränkt reisen und dann halt immer auch fragen, kann ich hier irgendwie gegen ein bisschen arbeiten, Essen bekommen
oder halt einfach mal so zwischendurch ein paar Tage irgendwo mithelfen, arbeiten.
Also das geht auf
jeden Fall. Oder halt vorher einfach irgendwie versuchen, ein bisschen Geld.
Ja, man braucht auch nicht das perfekte Fahrrad und die perfekte Ausrüstung. Es ist alles nicht so wichtig. Also so, wir hoffen,
dass... Sagt die Frau, die keinen einzigen Platten auf ihrer Reise hatte. Ist alles nicht so wichtig. Bei uns hat ja alles funktioniert, ne?
Aber so, ich muss auch sagen, ich bin halt auch so absolut schlecht darin, mein Fahrrad zu reparieren. Also wenn sogar ich mich das traue zu fahren, kann jeder von euch sich das auch trauen.
Wobei ich zum Beispiel schon empfehlen würde, also entweder man... Also irgendwie eine Wartung auf der, an dem Fahrrad durchzuführen, bevor man losfährt. Entweder halt selbstständig oder im Fachhandel.
Das hatten wir ja schon erwähnt.
Also, ja, aber also genau. Kann fast jeder machen. Und wenn man da Bock drauf hat, soll man das auch einfach mal machen. Das ist echt eine tolle Erfahrung.
Und ja, also es macht mega Spaß. Und wie gesagt, es gibt noch diesen anderen Podcast, den ihr hören könnt, wenn ihr jetzt weiter Podcast hören wollt. Aber wenn ihr irgendwie euch weiter informieren wollt, wir hatten das schon erwähnt, es gibt auch super viele Blogs und YouTube-Videos und sonst was zu dem Thema. Auch zum Thema Routen und Ausrüstung und keine Ahnung was alles. Genau. Ihr könnt euch informieren, ihr könnt uns immer fragen zu allen Themen, die euch auf dem Herzen liegen, die wir vielleicht nicht während unseren, keine Ahnung wie viele Stunden Podcast angesprochen haben. Es gibt vielleicht doch noch irgendwas, was offen geblieben ist. Wir sind erreichbar, wir freuen uns über jegliche Art von Feedback, auch sei es Jahre später, ist völlig egal.
Über unsere E-Mail-Adresse berlinbarkubike@gmail.com oder alle bekannten persönlichen Kanäle.
Genau. Und bis dahin, gehabt euch wohl und ja, alles Gute.
Tschüss und auf Wiedersehen.